Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Was macht die im Ernstfall? Mit den Wimpernklimpern à la der Adler ist gelandet? Beim ersten Schuss fallen die künstlichen Wimpern ja ab. Ja, sicher geht die voll geschminkt in den Krieg. Frauen werden männlicher und Männer werden weiblicher. Von mir aus dürfen die Frauen jetzt auch Soldat und Krieg spielen. Das sind zitierte Meinungen in Form von Kommentaren auf der Social-Media-Plattform Facebook. Diese Kommentare wurden unter Beiträgen der Salzburger Nachrichten gepostet, in denen es um Soldatinnen und Frauen im Bundesheer geht. Für diese Podcast-Folge der gefragten Frau befinde ich mich gerade in der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg. Mein Name ist Stefanie Rausch und mir gegenüber sitzen heute drei Frauen, die als Soldatinnen beim österreichischen Heer tätig sind. Das sind einmal die Angelika, sie ist Wachmeister und bei der Militärpolizei in der 3. Kompanie in Salzburg. Die Dani, auch Wachmeister, in der SAN-Lehrkompanie und Wirtschaftlerin. Und Sarah, Korporal im Führungsunterstützungsbataillon in St. Johann in Pongau. Vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt und herzlich willkommen zum Podcast.
Hallo, sehr gerne.
Euer Beruf ist nach wie vor sehr klischeebehaftet, wie wir gerade gehört haben. Wir berichten immer wieder von Soldatinnen und ernten Kommentare wie die, die ich eben zitiert habe. Was geht euch da durch den Kopf, wenn ihr sowas hört?
Naja, wie soll man sagen, die Wimpern habe ich immer noch oben. Ich habe sie nicht verloren. Habe ich beim letzten Mal. Also ich glaube, wir schlagen uns gut, ganz gut in diesem Job.
Ja, ich glaube, dass das einfach Klischees sind, wo man nicht versteht. Das ist irgendwie, wenn man nicht selber dabei ist und dann meint man halt, dass ja, die Wimpern fallen ab oder irgendwie geschminkt im Gefechtsdienst. Ich meine, keine Frau wird geschminkt im Gefechtsdienst gehen, weil das einfach absolut, naja, gar nichts bringt. Also ich glaube, dass das definitiv Klischees sind.
Habt ihr solche Aussagen auch schon persönlich erlebt?
Ich glaube, mit sowas wird man immer wieder konfrontiert. Ist es doch eher noch eine Männerwelt. Aber wir können uns ganz gut behaupten, hätte ich gesagt.
Ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass man mit sowas konfrontiert wird. Aber da muss man halt manchmal ein dickeres Fell haben und da drüber stehen einfach.
Könnt ihr euch erklären, wieso wer sowas sagen würde zu euch oder über euch?
Weil es, glaube ich, am Anfang so ist, wenn eine Frau ins Bundesheer geht und neu da ist, dass man sich am Anfang denkt, ja, okay, die schminkt sie sicher, die hat sicher falsche Nägel, die macht sie die Haare, die muss sie schön machen und, was absolut nicht der Fall ist. Es gibt welche, die schminken sie, das auch nur wenig, aber man tut es jetzt nicht, dass man andere Leute beeindruckt, man tut es fürs eigene Gefühl und nicht für andere. Weil für das sind wir nicht da, dass wir sagen, wir schminken uns, weil wir in die Arbeit gehen, weil wir gut ausschauen wollen. Das bringt sie bei unserem Job absolut nichts, wirklich nicht. Und ich glaube, den Nerv in der Früh hat man nicht, dass man in der Früh früher aufsteht, dass man sie extra schminkt. Wirklich nicht.
Ja, und wenn's eine Soldatin tut, dann ist es so legitim. Ja. Dann ist es so absolut ihr Recht, um das machen. Also es ist frei von jeglichem Vorurteil. Wenn sie sich wohler fühlt mit, dann okay. Und wenn sie sich nicht wohler fühlt und sagt, ist wurscht, dann passt es genauso.
Wie kann man solchen Menschen begegnen, die sowas sagen?
Ja, es ist so im Endeffekt, wenn sie schon so denken, wird man es auch schwer umstimmen können. Und man kann zwar sagen, man tut das nicht und es ist jetzt nicht, dass ich sage, weiß ich nicht, ich muss mich jeden Tag schminken, weil es wichtig ist, aber das sind halt dann die Leute, die das meistens von außen betrachten und nicht von innen, die was nicht da sind, sondern von außen reinschauen und dann die Sachen sehen, zum Beispiel auf einer Homepage oder so, wo uns Bundesheer präsentiert wird, okay, da werden welche geschminkt und. Aber wir selber, wenn man sich wohlfühlt dabei, okay, ja, überhaupt kein Thema, aber man kann es nicht umstimmen. Man kann es zwar probieren, aber sie werden bei einer Meinung bleiben und sie werden es auch nicht ändern.
Wie lange seid ihr drei überhaupt schon als Soldatinnen tätig?
Also ich bin jetzt 5,5 Jahre dabei.
Bei mir sind es 4 Jahre. Bei mir sind es jetzt dann 2 Jahre.
Ab welchem Zeitpunkt war bei euch klar, okay, das will ich machen?
Ich habe eigentlich immer schon als Kind und Jugendliche dann gesagt, ich möchte unbedingt zum Militär oder zur Polizei. Und habe aber davor eine andere Ausbildung gemacht und bin dann erst zum Militär, wo ich dann 24 war. Und da habe ich halt dann quasi diese Motivation oder so gefunden und gesagt, okay, jetzt mache ich es. Also das war eigentlich so der... Also ich wollte es immer schon, habe es nicht gemacht und habe es dann später gemacht.
Bei mir war es eigentlich ganz spontan. Ich war damals auf einer Berghütte, von der Bergrettung aus, mit gleich 20 Männern. Ich war die einzige Frau. Und einer von den Herren hat mir davon erzählt und ich habe mir angefangen gedacht, der spinnt, ich werde nicht zum Bundesheer gehen. Und dann, so habe ich es eine Nacht drüber, also geschlafen, drüber nachgedacht und denke mir, eigentlich voll die gute Idee. Warum nicht? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, so nach dem Motto. Und somit habe ich das dann einfach riskiert.
Ja, bei mir war es so, ich habe mit 16, war ich damals beim Girls Day da, da haben wir gedacht, ich schaue es mir mal an, vielleicht interessiert es mich, vielleicht möchte ich es machen. Dann habe ich es mir angeschaut, dann haben wir gedacht, okay, ja, ich probiere es mal. Ich habe dann aber dazwischen nochmal eine Lehre gemacht, damit ich was Fixes in der Hand habe, falls das mit dem Bundesheer nicht funktioniert. Dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und nun natürlich habe ich mir vorher einen Grundwehrdienst angeschaut, geschaut, wie das ist, ob mich das überhaupt interessiert, ob ich das länger machen möchte, ob das was für mich ist oder ob ich nach dem halben Jahr sage, okay, danke, das war es, mich interessiert es nicht mehr. Aber nach dem halben Jahr sieht man einfach, wie vielfältig und wie anders dass das Bundesheer eigentlich wirklich ist, als wie die, meisten Leute einfach sagen.
Habt ihr euch von Anfang an den Dienst beim Heer so vorgestellt, wie er jetzt ist? Oder seid ihr überrascht worden?
Also ich persönlich am Anfang nicht. Ich habe mir gedacht so, puh, was ist jetzt los? Ich bin da erst sehr spät eingerückt, mit 27. Das ist eine eigene Wohnung, ein eigenes Zuhause, selbstständig natürlich. Und dann kommt man zum Bundesheer, ist mit 5 anderen Mädels in einem Zimmer, so wie es bei mir war. Die erklären dir, wie du die Schuhe putzt, wie du die anziehen musst. Da habe ich im ersten Moment schon gedacht so, halt, stopp, was ist jetzt los? Man wächst hinein und man wird es gewohnt und es hat sehr viele Vorteile. Ich stehe nicht 2 Stunden vom Kosten und überlege, was ich mir anziehen muss. Ich gehe hin, zack, zack und bin fertig.
Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Man hat irgendwie diesen Stress am Morgen nicht, weil man immer das Gleiche anzieht. Ja, das stimmt.
Und sonst so vom Alltag? Gab es irgendwelche Dinge, die ihr euch komplett anders vorgestellt habt?
Ich habe nicht so viele Erwartungen gehabt, wenn ich ehrlich bin. Jetzt kann ich nicht sagen, ob sie es erfüllt haben oder nicht, weil die waren nicht so vorhanden. Man kann sich nicht so vorstellen, was auf einen zukommt. Man lässt sich einfach überraschen.
Genau, also ich finde, ich gebe dir da voll recht. Man kann sich das nicht wirklich vorstellen. Nein. Weil wo gibt es etwas Vergleichbares? Das ist so, dieses Vergleichen kannst du es eigentlich nicht wirklich. Natürlich, ich denke mal, jeder von uns hat YouTube-Videos angeschaut von Bundesheer, Werbungen und... Diesen Einblick habe ich mal gehabt und durch Bekannte und Freunde, wo auch beim Bundesheer sind oder waren, hat man ein bisschen Eindruck gekriegt. Aber naja, gespürt haben wir es eher schon, mal dabei waren.
Wie schaut euer Alltag überhaupt aus?
Kommt ganz drauf an, ob man jetzt Grundwehrdiener hat oder ob man auf Übungen ist, ob man im Assistenzeinsatz ist. Es kommt einfach immer darauf an, was gerade zur Zeit los ist. Wenn man jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr Grundwehrdiener hat, dann ist Ausbildungen, Schießen fahren und, und. Wenn man Übungen hat, dann fährt man auf die Übungen für 2, 3 oder 4 Wochen. Aber es ist der Alltag ist immer unterschiedlich.
Du bist, der Dienstgrad ist Korporal. Was bedeutet das, beziehungsweise auch, weil du im Führungsunterstützungsbataillon in St. Johann bist, also was sind so deine Aufgaben?
Ich bin Funkerin. Das heißt, ich stelle die Verbindung her. Das ist auch der Grund bei uns. Also wir sagen aber, wir sind die Ersten, die kommen und die Letzten, die gehen, weil wir die Verbindungen zwischen alle herstellen. Ja.
Dani, du bist Wachmeister vom Dienstgrad her und in der Sandlehrkompanie, beziehungsweise Wirtschaftlerin. Wie schaut dein beruflicher Alltag aus?
Es ist auch ganz verschieden. Wenn wir einen Kurs da haben, dann hilft natürlich auch aus in der Ausbildung, weil es mir Spaß macht und weil ich einfach selber auch am Level bleibe. Dann tue ich den ganzen Tag Rettungssanitäter ausbilden. Und nebenzu bin ich noch als Wirtschaftlerin tätig. Dann schaue ich, dass das mit dem Essen alles funktioniert. Falls wir im Schießen fahren, bringe ich das Essen noch, organisiere die ganzen Sachen oder auch die Abrechnungen, was jetzt die Wäsche betrifft, Bettwäschetausch, so Sachen wird auch alles über mich gemacht.
Angelika, du gleicher Dienstgrad wie die Dani, Wachtmeister. Bei der MB, also mehr Militärpolizei. Was macht sie? Man sieht immer das Auto in Salzburg herumfahren. Wie schaut dein Alltag aus?
wie bei den zwei Kameradinnen schon angedeutet, immer verschieden. Das hat das Bundesheer, glaube ich, so an sich. Aber grundsätzlich bin ich als Wachmeister jetzt Streifenmann-Frau. Das heißt, ich bin oft zum Beispiel, wenn ich auf Streife bin, mit einem Kameraden am Steuer. Und wir fahren dann zu den Kasernen oder fahren auf Streife, schauen, ob alles passt mit den Bundesheerfahrzeugen. Und natürlich auch Angelobungen und andere Einsätze, wo dann halt reinkommen, dort sind wir dann dabei. Oder wenn andere Kompanien oder Bataillon Übungen haben, sind wir meistens dabei als Lotsung oder Unterstützung für die Truppe und so Sachen.
Wie viele Stunden basiert dann euer Dienst in der Woche? Da kann man das gar nicht so bemessen.
Grundsätzlich haben wir einen normalen Arbeitsalltag von 07:30 bis 15:45. Außer eben, man ist jetzt wirklich auf einer Übung, dann macht man auf jeden Fall Überstunden oder man gibt einen Kurs oder man ist selber auf Kurs, dann sind natürlich da mehr Stunden. Also es ist wirklich sehr verschieden.
Ja. Sarah, du hast vorher Schießen erwähnt. Mhm. Der Dienst an der Waffe ist ja natürlich nicht fremd bei euch. Mhm. Wie oft oder wie viel ist Schießen Teil eures beruflichen Lebens?
Eigentlich schon viel. Gerade eben, wenn man Grundwehrdiener hat, die was das erste Schießen haben, sind wir halt auch eben dabei. Oder wenn wir kompanieintern schießen gehen oder auch wir durch die KPE, wir gehen extra nochmal schießen, weil wir immer eigenes KPE schießen. Aber so gehört es eigentlich relativ viel dazu.
Okay, also bei dir in der Truppe ist es mehr in der Militärpolizei beziehungsweise dann in der Sahnlehrkompanie ist es dann wahrscheinlich weniger.
Also ich meine, ich trage natürlich schon eine Waffe. Mhm. Also die Waffe steht bei mir, wenn ich rausgehe oder sonst irgendwo. Das gehört quasi zu der Standardausrüstung von einem Militärpolizisten. Also natürlich ist die Waffe auch immer stets dabei. Wir gehen jetzt einmal im Jahr oder zweimal, je nachdem wie wir können oder auch Zeit haben, Schießer und Waffen- und Schießdienst machen wir auch, aber jetzt wahrscheinlich nicht so extrem wie jemand, wo Grundwehrdiener ausbildet.
Wie sieht das so ein Schießtraining aus? Gibt es da Limits oder Tests? Werdet ihr bewertet oder ist das einfach nur eine Übung für euch selbst?
Also es schaut einmal so aus, man fängt einmal an mit dem Trockentraining. Man muss mal wissen, was für Waffe habe ich vor mir. Wir haben ja verschiedene Waffensysteme beim österreichischen Bundesheer, damit bin ich mit alle umgegangen und auch mal Trockentraining. Dann haben wir noch Knallpatronen, das ist auch wieder so ein Trockentraining. Und dann irgendwann kommt es einmal zum scharfen Schuss. Aber das wird wirklich von ganz klar aufgebaut, dass man die Waffe ja beherrscht und dass da ja keine Fehler passieren.
Ja, und wenn wir dann beim Schießtraining selber sind, zum Beispiel in Hochfilzen oder in Glaneck in Salzburg, haben wir einen Schießplatz, da werden dann halt Übungen abgeschossen, wo natürlich ihre Richtlinien haben, wie viele Schuss geschossen werden und was quasi auch erreicht werden muss, sollte. Und das wird dann quasi abgearbeitet durch den Tag.
Wenn ihr so Übungen macht, seid ihr ja nicht immer in eurer Heimatkaserne sozusagen, sondern unterwegs. Wie sieht so eine Übung aus?
Naja, also man kriegt mal von seinem Kommandanten quasi einen Befehl und da steht mal drinnen, um was geht es bei der Übung und was ist mitzunehmen. Gibt es meistens so ein bisschen so eine Liste und dann wird halt alles entschieden, wann, wie, wo. Und dann wird gepackt für, sagen wir mal, 2 Wochen und dann geht es halt los und dann fahren wir dorthin und dann wird das Zimmer bezogen und dann beginnt halt diese Übung in dem Rahmen, was sie halt sein soll.
Es ist auch immer ganz verschieden. Es ist jeder andere Waffengattung. Genau. Mit wem verlegt man, wohin verlegt man, was sind meine Aufgaben? Fahre ich jetzt nur mit, weil ich Notfallsanitäter bin und zum Beispiel aufpassen muss, weil die anderen sprengen? Mhm. Dann bin ich einfach Notfallsanitäter, dann bin ich halt da, aber ich spreng nicht. Fahre ich so mit, tue ich selber springen, was mache ich? Oder haben wir eine Feldlagerwoche mit den Grundwehrdienern, was bei der Ehe bei der Sarah wahrscheinlich zutreffen wird. Dann fährst du hin, baust die Zelte auf, gibst Einweisungen, baust einfach mal ein ganzes Lager auf, wie funktioniert das, werden Stellungen ausgebaut, werden die bezogen, damit man dann auch wenn es finster ist, die Wege wieder in seine Stellung findet und so weiter. Es kommt wirklich darauf an, aus was ist man dort und mit wem.
Und was ist die Übung? Was macht man genau?
Was ist das Ziel?
Ja, genau, was ist das Ziel? Ja, voll.
Wie viele solche Übungen habt ihr circa jährlich?
Also man muss sagen, durch Corona haben wir quasi weniger. Nichts gehabt. Oder sehr, sehr, sehr wenig. Nur das Mindeste, was quasi nötig war. Jetzt fängt es langsam wieder an. Also wir merken schon bei der Militärpolizei, dass wieder mehr Aufträge, mehr Übungen auch von der Truppe sind, wo wir zum Lotsen haben oder einfach sonst Teilnehmer sind. Also es fängt jetzt erst wieder an. Ich weiß nicht, wie ihr das seinen.
Bei uns ist also eher also vom medizinischen Faktor her ist auch die Gruppe fortweg, da muss man mitfahren. Sobald wer verlegt, muss natürlich immer Sanitäter mitfahren. Und so wie bei uns in der Truppenambulanz fällt dann alles zusammen. Und man muss halt bei jedem Schießen, ob jetzt die Pioniere verlegen, die MP oder sonst irgendwer, Rats B verlegt, muss immer Sanitäter mitfahren. Und dann kann es natürlich sein, dass es öfter ist oder nicht so oft. Das ist auch wieder ganz verschieden.
Werden bei diesen Übungen eure Fähigkeiten, die ihr sonst auch braucht, noch verbessert oder halt trainiert? Oder habt ihr da mal was ganz was anderes auch dabei?
Ja, hauptsächlich schon, weil man macht das dann nur öfter, wenn man in der, also sagen wir mal so, wenn man daheim ist in der Kaserne, dann macht man das halt durch, geht halt dann essen und nur. Wenn man wirklich auf einer Übung ist, wie zum Beispiel bei uns, wir waren letztes Jahr oder vor 2 Jahren waren wir im Tritolwerk in Wien. Und man merkt halt einfach, was man dann nur alles lernen kann und was man alles nur nicht weiß, wenn es wirklich drauf ankommt. Also man lernt schon absolut mehr dazu, als wenn man jetzt nur daheim ist sozusagen.
Eure Arbeit ist ja im Grunde immer aktuell wichtig, wie ihr schon beschrieben habt, für die Gesellschaft und untereinander natürlich. Aber ihr trainiert ja auch, oder das Heer generell trainiert ja auch für den Fall eines Krieges.
Ja, natürlich.
Im Moment herrscht ja gerade Krieg in Europa, also in der Ukraine. Zumindest war es bei mir so, dass das Thema Krieg sehr weit weg war zuerst und jetzt, also vor allem auch wegen Corona war halt das vorherrschende Thema und plötzlich ist es aber wieder sehr präsent. Ist es euch da ähnlich ergangen oder habt ihr aufgrund eurer Ausbildung generell da stärkeres Bewusstsein für die, ich sage mal, Gefahr eines Krieges?
Man ist vielleicht mehr sensibilisiert darauf, aber natürlich war man, also ich persönlich auch schockiert, weil ich es dann wirklich gehört habe, dass jetzt echt in Europa Krieg herrscht. Und ich glaube, das ist aber eine normale Menscheneinschätzung, weil das, wir haben es zum Glück nicht mehr lang, also schon länger nicht mehr gehabt und ich hoffe, dass das auch bald wieder erledigt ist, sozusagen.
Der russische Außenminister Sergei Viktorowitsch Lavrov hat vor kurzem gesagt, dass er einen dritten Weltkrieg nicht ausschließt. Was würde das dann für euch bedeuten? Also wie würde das ablaufen hinsichtlich eurer Aufgaben und eures Standortes, wenn jetzt wirklich in Europa oder auf der Welt ein Krieg ausbrechen würde, wo es ihr auch mithelfen und mittun müsst?
Das ist eine wirklich sehr schwierige Frage. Ja. Aber grundsätzlich ist das unser Job. Wir dienen für Österreich, wie wir das gesagt haben, und so wird das dann auch umgesetzt.
Genau.
Wir werden dann alle für Österreich einstehen.
So ist es. Also jeder, wo Soldat wird oder geworden ist, dem ist das, glaube ich, schon klar, dass an dieser Angelobung und dann kommt dieses zu dienen, das ist schon, das ist einem schon bewusst. Natürlich jetzt durch diese Nähe nochmal mehr, aber wie das genau ablaufen würde, ich glaube, da sind wir da nicht die richtigen Ansprechpartner, weil es mir gar nicht in diesem Stil jetzt wissen.
Macht euch das manchmal Angst, wenn ihr auf die Situation zwischen Russland und Ukraine blickt?
Naja, was heißt Angst? Es ist halt einfach schockierend, dass jetzt wirklich so weit gekommen ist, wie es jetzt ist. Es hat sich halt keiner gedacht, dass wirklich jetzt der Krieg wieder da ist.
Wie gesagt, die Bevölkerung tut mir unheimlich leid. Also das finde ich schon ist sehr, sehr tragisch und die ganz vielen Toten und Verletzten und die Kinder und das finde ich schon auch sehr, das nimmt einem schon mit und das finde ich, das darf so, soll so. Aber
ich glaube, es ist eher Respekt, mehr Respekt vor der Situation und keine Angst, sondern einfach Respekt vor dem Ganzen. Mhm.
Weil Soldatinnen stellt man sie, oder zumindest ich mir, irgendwie furchtlos vor. Das ist so das Bild. Aber was bedeutet Angst und Furcht in eurem Beruf überhaupt? Weil du jetzt gerade gesagt hast, Respekt, Dani. Ja. Hat das überhaupt Platz?
Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt an der Waffe bin und ich habe Angst vor der Waffe, ist das falsch. Ich habe Respekt davor, weil ich weiß, ich kann damit jemanden verletzen. Und das ist ein normaler Respekt. Aber man soll sich nicht fürchten davon, weil man arbeitet damit und deswegen hat man auch die Trockentrainings, man beherrscht die Waffe und somit habe ich auch keine Angst davor. Ich habe einfach einen Respekt und es gehört immer dazu.
Nein, also ich finde es schon sehr wichtig, wie die Dani gesagt hat, man muss diesen Respekt schon haben, jetzt zum Beispiel vor einer Waffe, weil wenn einem das komplett egal wird und man das nicht mehr ernst nimmt, dass man jetzt da wirklich scharfe Munition drin hat, dann ist ja das, dann wäre ja Wahnsinn eigentlich. Also das muss schon jedem bewusst sein und dem passiert halt auch nichts. Also wenn man da diesen Respekt nicht hat, dann passiert halt auch schneller was, weil es ist ja lustig und hahaha und das ist halt nett.
Frauen werden ja gerne als das schwächere Geschlecht hingestellt, was wir, denke ich, nach unserem Gespräch jetzt schon verneinen können, eindeutig. Es gibt aber trotzdem körperliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Sind die euch im Beruf schon mal begegnet?
Ja, ich wollte schon sagen. Also, wenn es jetzt darum geht, marschieren und man hat einen schweren Rucksack und man hat dann noch eine schwere Esswaffe mit oder sonst irgendwas, da wird man da als Frau eher in die Knie gezwungen, wie ein gestandener Mann hätte jetzt einfach gesagt. Natürlich, wir geben unser Bestes und ich glaube, wir strengen uns doppelt so viel an, weil wir uns eben dieses Vorurteil und diese Schublade nicht aufdringen lassen wollen. Aber es ist einfach eine Tatsache. Und Tatsachen kann man einfach auch nicht verneinen, oder?
Ja, der Körper von einer Frau ist anders gebaut als der von einem Mann. Und das ist uns bewusst. Aber für das gehen wir auch alle, wo Soldatinnen sind, die gehen trainieren. Das gehört dazu, weil sonst da packst du es ja gar nicht. Also, für jede Frau, die zum Bundesheer will, das ist ja essentiell, dass sie sportlich stark ist auf eine gewisse Art. Weil, genau wie die Dani gesagt hat, beim Marschieren oder sonst wo, du willst ja mitgehen. Du willst auch beweisen, dass du das genauso kannst. Und für das musst halt du vielleicht dreimal mehr trainieren als ein Mann, vielleicht, weil halt da der Körper einfach anders ist. Aber machbar ist es schon.
Dani und Sari, es hat bei der in ausbildender Funktion auch teilweise, habt ihr erzählt. Wie ist es dann, wenn ihr zum Beispiel eine Gruppe nur Männer ausbildet? Habt ihr da schon mal irgendwie bemerkt, da ist ein Unterschied in den Reaktionen oder im Respekt vor euch?
Also ich muss sagen, es ist zu 90%, dass man nur Männer hat zum Ausbilden. Und ich habe noch nie ein Problem gehabt damit, wirklich nicht. Also eher, dass sie noch mehr Respekt gehabt haben von mir, wenn ich ehrlich bin. Schon beim Marschieren und so weiter, die haben von Haus aus immer schon mehr darauf geachtet, damit ja alles passt. Und also ich habe da echt nur positive Erinnerungen dran, oder?
Ja, es ist halt schwierig. Es kommt, ich bin halt dadurch, dass ich jung auch noch bin, sind die alle so in meinem Alter und das merken die. Und es sind auch ein paar dabei, die denken, sie gehen jetzt ins Bundesheer rein und das ist das letzte Mal, dass sie eine Frau gesehen haben und die erste Frau, die im Bundesheer drinnen ist, die ist spannend und interessant. Es ist einfach so. Und dann gibt es halt nichts Interessanteres mehr, als wie die eine Frau, die jetzt da ist. Deswegen, es ist nicht schwierig, dass die sagen, sondern es ist einfach kompliziert teilweise, weil sie eben nur so jung sind teilweise und sie denken, oh mein Gott, da ist eine Frau. Aber so, sie haben Respekt. Das ist, aber es kommt halt aber darauf an, wie man mit einer umgeht.
Macht es einen Unterschied, ob es ein Grundwehrdiener ist, der jetzt nur, also aktuell 6 Monate da ist, oder ob es jemand ist, der sich verpflichtet hat?
Nein, macht es keinen.
Okay.
Wirklich nicht. Kommt drauf an. Es kommt aber auf die Personen selber drauf an, wie die selber sind. Aber, naja.
Eine spannende Frage, wo ich jetzt stellen würde, noch, wer manches hat mit deinem Dienst gerade zum Tor?
Nein, da die gar nicht sagen, dass mein Dienst gerade zum Tor hat. Es hat eigentlich hauptsächlich was damit zum Tor, dass ich eben von den Frauen her die Jüngste bin. Natürlich wird auf mich nur mehr geschaut als wie auf alle anderen. Natürlich bin ich, weiß ich nicht, präsenter da drinnen als wie jetzt eine Wachmeister, die was jetzt seit 4 oder 5 Jahren da ist.
Du hast gerade gesagt, ein Wachmeister. Mhm. Das ist auch was glaube ich, total viele Menschen irritiert, dass in den Dienstgraden nicht gegendert wird. Sprich, man sagt Frau Wachmeister oder eben auch Korporal. Angelika, du hast im Vorgespräch erzählt, dass Gefreiter der einzige Dienstgrad ist, der gegendert wird.
Genau, also es wäre dann Frau Gefreite oder Herr Gefreiter.
Okay, und sonst haben wir immer den männlichen, sozusagen die männliche Version.
Genau, sonst.
Wie ist das, war das gewöhnungsbedürftig für euch zu Anfang?
Nein.
Es ist einfach so kommuniziert worden von den Vorgesetzten in der Ausbildung, das heißt so und fertig. Also das war nicht ein Diskussionspunkt. Ich glaube, es war eher, ich muss eher schmunzeln, wenn zu mir jemand sagt, Frau Wachmeisterin. Also da muss ich eher schmunzeln. Ich glaube, ein Grundwehrdiener oder ein Rekrut oder ein Charlie, ich weiß nicht mehr genau wer. Auf jeden Fall irgendjemand hat mal zu mir gesagt, Frau Wachmeisterin. Und dann habe ich gestutzt und dann ich so, nein, wird nicht gegendert.
Es klingt für einen natürlich dann auch komisch, weil du denkst, was?
Das sagt man so nicht.
Ja, genau.
Man könnte es jetzt natürlich argumentieren und sagen, Frauen und Männer werden in dem Fall einfach gleichgestellt und es wird über alle einfach dieser Dienstgrad, diese Version drüber gestellt und alle sind gleich. Es gibt aber auch eine riesen Gender-Diskussion, nicht nur was die Dienstgrade im Heer betrifft, sondern auch alle anderen Bezeichnungen. Habt ihr da ein Problem damit auch schon gehabt oder habt ihr erlebt, dass jemand ein Problem hatte?
Also ich würde sagen, ich persönlich, gendern ist wichtig, aber man muss es nicht übertreiben. Es gibt ein Mittelmaß und das Mittelmaß ist in Ordnung. Also natürlich brauchen Frauen Toiletten beim österreichischen Bundesheer.
Oder Duschen.
Zum Beispiel, okay, fangen wir da an. Oder eigene Dusche, ja, das brauchen wir. Also was hat man halt einfach auch gern, aber das brauche ich nicht. Ja, das hat jetzt für mich mit Gender nicht so viel zu tun, aber ob der jetzt Frau Wachtmeisterin sagt, ist mir ganz ehrlich gesagt eigentlich egal. Und ich möchte auch Wachtmeister genannt werden, weil das hört für mich richtig an. Das andere klingt falsch irgendwo. Also es kommt darauf an, in was für einer Ebene wir sind.
Also ihr fühlt euch nicht benachteiligt oder in irgendeiner Hinsicht ausgeschlossen durch diese Version der Dienstgrade?
Nein, überhaupt, also nicht. Überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Zu 100%. Mm-mm. Also uns geht's ganz gut. Also wir kommen mit dieser Dienstgrade ganz gut hin und wie gesagt, wir sprechen nicht für alle Frauen beim Heer, aber wir sprechen für uns drei. Und also ich glaube, dass mir da ganz gut, dass das gut passt.
Um jetzt alle mal mit Klischees da draußen aufzuräumen, wie würdet ihr denn euch und eure Kolleginnen beschreiben?
Ja, spannend, ha? Wie würden wir uns beschreiben? Ich meine, wir sind Frauen, wo ein Job in einem Männerberuf halt haben.
Aber das haben ja mehrere.
Aber das haben ja andere. Oh, das ist ja Polizistin draußen auch, wo in einem Männerberuf arbeitet.
Es gibt also genauso Tischler oder Tischlerinnen. Genau. Und das gibt es ja überall, genau, Mechanikerinnen. Genau. Die haben die Probleme wahrscheinlich auch. Oder die Probleme gibt es ja gar nicht, aber den Gender waren sie wahrscheinlich genauso ausgesetzt oder genauso, weil sie die einzige Frau in dem Betrieb sind. Das ist ja einfach so. Es gibt sicher männliche Friseure. Und wo dann nur Frauen sind und da ist ein Mann, das gibt es ja genauso. Und ich meine, es ist ja normal und es ist ja in Ordnung so.
Ich glaube, manchmal macht man einen zu großen Wirbel. Mhm. Da wird einfach zu viel Wirbel um etwas gemacht, was für die Menschen, wo einfach da drin sind, eigentlich gar nicht so essentiell ist.
Würdet ihr sagen, dass euch diese Position teilweise als einzige Frau, als einzige Frau, eine Gruppe Männer auszubilden oder mit einer Gruppe Männer unterwegs zu sein als einzige Frau, macht euch das stärker?
Ich glaube, dass man lernt, vor Menschen zu stehen, dass man vielleicht selbstbewusster wird. Dass man da ein bisschen doch mental sicher stärker.
Es prägt dann auf jeden Fall.
Richtig, auch freundliche Grüße an so manche Facebook-Nutzer da draußen. Ich denke, davon können viele noch sehr viel lernen. Ich danke euch dreien für eure Offenheit und eure Zeit. Der Krieg ist auch im Journalismus sehr präsent. In der aktuellen Folge des SN-Podcasts Hinter den Schlagzeilen spricht Innenpolitikredakteur Marian Smetana mit der Außenpolitikredakteurin Stefanie Pakomolka über ihre Reise in die Ukraine. Sie hat den österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer ins Kriegsgebiet begleitet und hat von dort zwischen den Bombenkratern und einem Massengrab in Butscha berichtet. Ihre Eindrücke und Erlebnisse sowie weitere Podcasts der Salzburger Nachrichten findet ihr unter www.sn.at/podcasts.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Stefanie Rausch. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.